Jesus, ich danke dir für den letzten ganzen Tag, der hinter uns liegt. Ich danke dir für diese ganze TBT, durch die du uns so durchgeführt hast, in allem Spaß haben, in jedem Spiel, Sport, beim Essen und ganz treffend einfach in den Andachten, in den Kleingruppen, dass du auf Schritt und Tritt bei uns warst. Und ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass du das auch weiterhin sein wirst, jetzt wenn wir in diesen Abend gehen, auch wenn wir nach Hause gehen. Danke, Jesus, dass du derselbe bist, egal wo wir sind, egal wie weit wir weg von dir sind, egal wie nah wir dran an dir sind. Herr, dass du uns immer und durchgängig mit deinem liebenden Blick anschaust. Herr, und mach unser Herz auch nochmal auf dafür heute Abend. Segne Tobi, wenn er uns deine Worte weitergibt, dass es Worte der Wahrheit sind. Das mach uns bewusst, dass es Worte des wahren Lebens sind, die wirklich frei machen, und öffne unsere Herzen dafür, dass sie nicht leer wieder zurückkommen. Herr, und so stellen wir uns unter deinen Schutz, unter deinen Segen und möchten dich bitten, dass du mit und unter uns bist. In deinem Namen, Herr, und zu deiner Ehre. Amen.
Ihr dürft mal Josua 24 aufschlagen. Okay, irgendwie macht es Sinn, glaube ich, dass es ein bisschen heller hier vorne wird. Wie auch immer, über welchen Weg. Gut, der Kumpel hier wird uns begleiten durch den Vortrag. Ich weiß nicht, ob ihr was mit anfangen könnt. Falls ihr jetzt nichts mit anfangen könnt, mit so einem in meinen Augen traumhaften VW-Bus, mit dem man durch wunderschöne Landschaft fährt, dann stellt euch einfach vor, ihr könntet was mit anfangen. Und zwar soll es ein Bild dafür sein, wie Gott sich die Geschichte mit uns Menschen oder wie er uns am Anfang geschaffen hat. Gott hat uns Menschen wunderbar geschaffen. Wieso? Wir stellen uns den Bus vor, hätte gar keinen Fehler. Und wofür ist so ein Bus gemacht? Um zu fahren in wunderschöner Natur. Okay, das ist das Bild, wofür Gott uns gedacht hat. Eine wunderschöne Schöpfung für ein wunderbares Leben. Problem, was ist passiert, als die Menschen sich grundsätzlich gegen Gott entschieden haben? Totalschaden. Motorschaden. Fahrunfähigkeit. Kaputte Umwelt inmitten von Müll. Ja, wenn man es genau anschaut, es sind schon noch ein paar schöne Überreste sichtbar und so. Aber eigentlich kaputt. Die Bibel beschreibt es als geistlich tot, blind, krank, verloren. Und seitdem verbringen die allermeisten Menschen ihr Leben damit, das zu verschleiern. Sie gehen her und nehmen Metall und kleben das auf diesen fahrunfähigen, toten Bus drauf, sprayen das, lassen es gut aussehen, bauen vielleicht sogar rechts und links so Kulissen daneben, die so sich bewegen, sodass es aussehen, als würde das Ding wieder fahren. Aber es fährt nicht. Es ist einfach tot. Und wir schauen das dann an. Die Stars, starke Lebensmodelle, Weltverbesserer, alles Mögliche, wie sich Menschen inszenieren, wie sich Menschen darstellen, worin Menschen Halt suchen. Und es ist genauso erbärmlich, wie wenn du jemanden treffen würdest, der so einen Bus hat, da Metall draufklebt, das schön ansprayt und sagt, schau mal, das ist doch ein Bus, so ist so ein VW-Bus gedacht, oder? So wie meiner da. Aber eigentlich ist er tot, keine Kraft drin. Nur gefaked, nur verschleiert, völlig am Ziel vorbei. Und das Schöne und das Traumhafte im Wort Gottes ist, dass schon als diese Welt zerbricht und wir zu einem Totalschaden werden, der tot- und fahrunfähig ist, Gott, was direkt in diesem Moment in 1. Mose 3 in Aussicht stellt, als er sagt zu Eva, dass die Schlange wird deinem Nachkommen in die Ferse stechen, aber er wird ihr den Kopf zertreten. Das ist das erste Evangelium. Und ab da, weiß nicht, wer beim Stefan heute war, ab da geht die Spur los von Evangeliumshinweisen im Alten Testament. Und mit Josua waren wir jetzt mittendrin in einer ganz besonderen Phase von der Heilsgeschichte Gottes. Was heißt Heilsgeschichte? Naja, wie selbst dieser Bus im Ziel ankommt, verwandelt wird und in der Ewigkeit ankommt, wie wir als geistlich tote Menschen heil werden und am Ziel ankommen. Das ist die Heilsgeschichte Gottes, die Gott verfolgt durch die ganze Bibel hindurch. Und vor allem in Offenbarung, aber auch in anderen Andeutungen wissen wir, das kommt irgendwann zu so einem unfassbar schönen und herrlichen Ziel. Und Josua ist eben ein besonderer Teil dieser Geschichte. Und Josua steht jetzt am Ende von seinem Leben und ruft nochmal alle zusammen. Es ist schon eine bewegende Situation. Josua 24, Vers 1. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter, seine Aufseher, und sie traten vor Gott. Sichem, das ist der Ort, wo Abraham zum ersten Mal die Landesverheißung bekommen hat, dass das Volk Israel dieses Land bekommen wird. Das ist der Ort, wo Jakob, der so hin und her mit Gott gewankt ist, sich Gott ganz hingegeben hat. Und an diesem Ort treffen sie sich jetzt. Den Ort wählt Josua für diese letzte Begegnung mit dem Volk, das er in so einer heftigen Zeit und so einer tiefen Zeit geführt hat. Und eigentlich stellt er unterm Strich eine Frage. Das Wort dienen kommt da x-mal vor in diesem ganzen Kapitel. Er gibt ihnen die Frage mit: Wem willst du dienen, Volk Israel? Wem? Man muss das nicht so wie ich helfe mal womit sehen, sondern viel tiefer. Wem gibst du dich hin mit allem, was du hast? Woran hängt dein Herz? Wen betest du an? Und all diese Fragen sind einfach auch matchentscheidende Fragen für dein Leben. Und das ist ja das Tiefe, was ihr die ganze Freizeit schon gemerkt habt, dass an dem, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht, wir ganz viel vom Wesen Gottes mitbekommen, von dem, wie er auch mit uns umgeht. Und so eben auch in diesem letzten Kapitel, diese Fragen, die dem Volk Israel gestellt werden, die nehmen uns so tief in diese unfassbar schöne Frage mit hinein. Und Josua beginnt spannend, dieses Kapitel, diese letzten Worte. Wir hören mal darauf in den Versen 2 bis 13, wie Josua beginnt. Und achtet mal darauf, er gibt dem Volk jetzt Worte Gottes weiter, die er von Gott empfangen hat. Achtet mal darauf, was für einen Schwerpunkt Gott legt in dem, was jetzt kommt. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt. Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten, und ihr kamt ans Meer. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn, und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich, der Herr, an Ägypten getan habe. Dann wohntet ihr eine lange Zeit in der Wüste. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnen. Und sie kämpften gegen euch, und ich gab sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land ein, und ich rottete sie vor euch aus. Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor, der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn des Beor, rufen, euch zu verfluchen. aber ich wollte nicht auf Bileam hören. Und er musste euch segnen. Und ich rettete euch aus seiner Hand. Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho gekommen. Aber die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Perisiter, die Kanaaniter, die Hethiter, die Girgashiter, die Hevititer und die Jebusiter kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand. Und ich schickte Entsetzen vor euch her. Und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter. Es geschah nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest. Und Städte, die ihr nicht gebaut hattet. Und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Gott spricht zu dem Volk und gebraucht dazu Josua. Und das Ganze ist tief durchdrungen von einer Botschaft. Auf Gott kommt's an. Und da steckt mit drin, auf dich kommt es nicht an. Auf dich, Israel. Und auf dich, Ian. Auf dich, Raffi. Auf dich, Jonas. Auf dich kommt es nicht an, sondern auf Gott kommt es an. Ich weiß nicht, wie euer Zugang dazu ist, wenn Gott so auftritt. Das ist ja eigentlich krass. Stell dir vor, du hättest einen Mentor oder eine Mentorin und beim zweiten Treffen sagte dir, übrigens, du brauchst mich. Wenn dein Leben gut werden soll, dann sei bei mir Mentoring. Du solltest dich abhängig von mir machen. Du solltest wirklich auf jeden meiner Ratschläge hören. Und es wird absolut schräg werden, wenn du nicht meinem Ratschlag folgst, dich nicht regelmäßig mit mir triffst und so weiter. Ich hoffe, ihr würdet nur fliehen vor diesem Mentor oder dieser Mentorin, wenn die irgendwie so ein Mindset hätte. Weil wenn Menschen sowas machen, ist es unsympathisch, arrogant, schräg, obwohl wir Menschen trotzdem manchmal die Rolle geben. Aber Gott, wenn Gott so auftritt und sagt, nur ich, auf mich kommt's an, ich mache hier alles, dann ist es kein Fishing for Compliments oder sowas, sondern dann ruft es Gott dem Volk Israel hier zu, weil er sagt, er kennt doch, ich meine es gut mit euch, ich habe alle Macht, auf mich kommt's an, ich liebe euch, ich gehe mit euch, bleib bei mir, denn das ist der Platz, wofür Menschen gemacht sind, das ist der Platz, wofür du gemacht bist. Bei Gott, bei ihm zu sein, bei ihm zu bleiben, um ihn zu sein. Und deswegen erinnert Gott durch Josua das Volk Israel daran, nur auf ihn kommt's an. Und es ist spannend, er fängt eben da an mit der Geschichte bei dem Vater von Abraham, als das Volk Israel noch so ein kompletter Totalschaden war. Die Menschheit so ein Totalschaden. Und jetzt beginnt ein Neuanfang mit Abraham. Und der Neuanfang ist, als würde man, das ist ein 911er Porsche Motor, als würde man in diesen kaputten Bulli einfach einen Porsche Motor reinbauen. Und das ist, was das Volk Israel jetzt ist. Erwählt von Gott. Geadelt, unter den Bündniszusagen Gottes stehen. Gott sagt, ich gehe mit euch und ich verlasse euch nicht mehr. Und es ist herausgenommen aus purer Gnade, nicht weil das Volk Israel so toll ist, an anderer Stelle heißt es, nicht weil du eins der großen Völker bist oder weil du es dir erarbeitet hättest. Im Gegenteil, du bist widerspenstig und dickköpfig. Es ist ein Neuanfang. Und wisst ihr, diese Anfangsverwandlung ist auch der Neuanfang, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Dann passiert genau das, dass Gott sagt, ist aber jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das Neue bedeutet nicht, dass du jetzt wieder ein traumhaft schöner Bulli bist und komplett hergestellt, sondern du erhältst einfach einen Porsche-Motor in dein Herz hinein. Geist Gottes zieht in dir ein. Aber die Karosserie, das ganze Ding ist irgendwie immer noch ganz schön gekennzeichnet von Altem und Kaputtem. Und du auch. Und das Volk Israel auch. Paulus beschreibt es so in 2. Korinther 4, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen empfangen. Also so Lähmgefäße, zerbrechlich, schwach. Und das ist ja genau das Herausfordernde für uns. Und für das Volk Israel auch. Die waren so heiß drauf zu strahlen. Die wollten so Karosserien wie die anderen, die eigentlich tot sind, aber sich so schönes Blech draufkleben und gut aussehen. Wo es außen glänzt, das war ihnen wichtig. Und Gott sagt, nein, nein. Manchmal habt ihr vielleicht auch äußerlich glanzvolle Zeiten, aber die Kernverwandlung ist das, zu dem ich euch gemacht habe, zum Volk Gottes. Die Kernverwandlung ist das, wozu Gott dich gemacht hat. Zu einem Kind Gottes. Heilig, gerecht, göttlich. Und jetzt geht der Bericht weiter nach dieser Anfangsverwandlung, wo Gott entscheidet in seiner Gnade, ich nehme dieses Volk. Jetzt gehen die Berichte Stück für Stück und die ganze Zeit, die ganze Geschichte liest Gott so, dass er sagt, er hat gehandelt, 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 nur auf Gott allein kommt es an. Und das ist sozusagen so, weißt du, Leben mit Gott für das Volk Israel hat nicht so funktioniert, sie kriegen jetzt einen Porsche-Motor und jetzt sagt Gott, jetzt fahrt mal los. Und dann kommt immer mal wieder bei mir vorbei, ich bin gespannt, was ihr jetzt damit macht. Sondern es läuft so, Gott sagt, jetzt fahrt mal los. Aber nur zur Info, ihr seid zwar verwandelt, aber das Benzin, das ist ein Benzintank, das Benzin bin ich, ist meine Kraft, ist mein Geist, der unter euch wirkt und Gelingen schenkt. So habe ich mir das erdacht. Deswegen bleibt bei mir, vertraut auf mich. Ich werde für euch kämpfen. Ich habe für euch gekämpft und ich werde weiter für euch kämpfen. Und das Gleiche hat sich Gott für dein Leben gedacht. Du bist jetzt nicht verwandelt als Kind Gottes, um dann loszurennen. Das Bild funktioniert auch nicht mit diesem, ich lasse mich von Gott füllen oder ich gehe zu einer als würde ich zu einer Tankstelle gehen und dann fahre ich für eine Weile. Sondern ununterbrochen brauchst du Kraft Gottes. So wie ein Auto ununterbrochen Benzin braucht, um zu fahren. Ohne Vertrauen auf Gott fährt einfach nichts mehr. Es ist tot, es lebt nicht mehr. Und deswegen unterstreicht hier Gott, es kommt auf mich an. Bleib bei mir. Ich bin der Handelnde. Ich war das schon immer und ich werde es immer sein. Und genau dasselbe gilt für dein Leben. Und jetzt kommt ein Dialog in den nächsten Versen. Der dreht sich um die Reaktion. Wie antwortet denn jetzt das Volk Israel darauf? Und lest mal aufmerksam mit, weil ihr werdet merken, Josua, es ist jetzt wichtig, nicht zu schnell. Passt auf, es gibt eine falsche Antwort, ein falsches Dienen, eine falsche Hingabe. Er sagt so ab Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen. Und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und Achtung, Da sagte Josua zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk antwortete Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. Na, es darf nicht zu schnell gehen. Josua geht es ein bisschen zu schnell. Zu schnell, weil er eine Gefahr sieht bei dem Volk Israel. Ja, es geht schon darum, sich Gott ganz hinzugeben, ihm zu dienen, sich ihm ganz zu übergeben. Aber nicht zu schnell. Es gibt falsche Hingabe. Die erste falsche Hingabe, die hier erwähnt wird, die bringt Josua mit rein und sagt ihm: Erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter. Wem wollt ihr dienen? Den oder den? Die erste falsche Hingabe ist: Du willst einfach grundsätzlich nicht, Volk Israel. Und du, wenn du hier sitzt, ist die erste falsche Hingabe an was anderes wie Gott. Jede Hingabe an was anderes wie Gott ist eine falsche Hingabe. Aber du darfst. Du musst gar nichts. Gott macht es wie Jesus, Josua macht es, wie es Jesus oft macht. Er spricht mit dem Volk Israel und sagt: Überlegt euch gut, ihr müsst nicht. Ihr könnt euch entscheiden. Wählt doch die Götter. Ihr könnt auch die Götter wählen. Ich wähle den Herrn. Aber überlegt euch, was ihr wollt. Du kannst alles wählen. Du kannst dein Lebensmodell bauen, wie du willst. Du kannst versuchen, in dieser Welt glücklich zu werden. Aus meiner Sicht ist es nichts anderes, wie traurig und erbärmlich irgendwie Blech da dran zu schrauben, dass es schöner aussieht. Aber du kannst, du darfst, du musst gar nichts. Deine Entscheidung. Und es wird aber klar, dass Josua denkt, das ist eine falsche Hingabe. Und dass die ganze Bibel das denkt. Aber auch Jesus sagt es zu Leuten, die zu ihm kommen und leichtfertig mitgehen wollen, sagt er: Hey, überleg dir gut, was du willst. Willst du wirklich? Und er predigt auch so, dass sie mal Leute verlassen. Und dann fragt er seine Jünger: Wollt ihr eigentlich auch weggehen? Ihr könnt weggehen, wenn ihr möchtet. Es ist nicht so, als hätten wir mit unserem Glauben ein Marketingprodukt, das wir irgendwie an den Mann bringen müssen. Es ist auch nicht so, als würde Gott denken: Oh, schön, dass noch jemand an mich glaubt. Es ist aus Gottes Sicht so, dass er das tiefste und größte Geschenk überhaupt anbietet und einlädt, eine unfassbare Gnade, aber niemand dazu zwingt. Aus Gottes Perspektive ist es natürlich das Traurigste und auch Dümmste, was man machen kann, das auszuschlagen. Aber man darf. Und jetzt kommt hier dieser spannende Satz. Das Volk Israel sagt dann: Ja, okay, ja, wir wollen den Herrn. Wir entscheiden uns von den Herrn und begründet es noch, weil der Herr ja so herrlich an ihnen gehandelt hat. Wiederholt das Ganze nochmal. Der Herr hat so herrlich gehandelt. Und dann sagen sie, Vers 18: Wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und dann sagt Josua zum Volk, Vers 19: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Was meint er denn mit dieser Aussage? Das Erste, was in dieser Aussage drinsteckt: Achtung vor einem falschen Verständnis von diesem Dienen. Die nächste falsche Hingabe ist, dass du willst Gott zu deinen Vorstellungen dienen. Und die sind ja absolut im Hype, oder? Ein Wunder jagt das andere. In den Kapiteln 9 bis 11 oder 12, wo die Schlachten stehen, da greift Gott teilweise unfassbar ein, verwirrt die gegnerischen Heere, schmeißt Felsbrocken vom Himmel oder Hagelsteine, macht kosmische Wunder, verändert die Zeitverschiebung. Und all das macht er und beweist dadurch, ich bin mit euch, ich kämpfe für euch, ich halte meine Zusagen ein. Und von so einem Hype kommt dies, könnte fast so in ganz klein übertragen zu uns, so fast so ein bisschen wie so ein Freizeithype, oder? Wir haben hier diese Runde, diese Gemeinschaft, Geist Gottes unfassbar hier unter uns vertreten, weil er in uns lebt. Und dann sitzen wir hier so zusammen und du hast eine gute Zeit, du beschäftigst dich so viel mit Gott, du hast so viel Zeit mit Gott und so. Und die meisten von euch kennen diese Freizeithypes. Und dann kommt man zu dem Punkt, ja und jetzt? Jetzt geht's immer so weiter, Herr. Und man ist so überzeugt und so begeistert davon. So wie das Volk Israel hier auch. Na klar dienen wir dem Herrn. Und die Gefahr dabei ist, dass man vergisst, dass es nur durch seine Kraft geht. Schon unter Josua ist es dem Volk Israel doch immer dann so passiert. Was waren die blöden Situationen? In Ai, als Israel einfach losgelegt hat, einfach drauf losmarschiert ist, dachten, ja, ja, das kriegen wir jetzt hin. Bäm, gegen eine Wand gerannt. Die Gibeoniter, da haben sie einen richtig dummen Vertrag geschlossen und sie haben an keiner Stelle Gott gefragt, ob sie das eigentlich machen sollen. Immer, schon bei Josua, immer, wenn sie verpasst haben, auf Gott zu bauen, wurde es schräg. Und manchmal wird uns so eine komische Lüge eingepflanzt, wenn wir gerade denken, es läuft jetzt irgendwie gerade gut mit Gott so und wir es so richtig tief wollen, es kommt auf unsere Willenskraft an, dass ich es unbedingt will. Und dann verändert sich's. Aber so ist es nicht. Deine Willenskraft, dein Ja, Gott, ich will dir wirklich dienen, ja, ich will mich wirklich hingeben, die ist dazu da, dass sie dich hier an einen Punkt bringt, bevor du irgendwas anderes machst. Nämlich auf deine Knie, ob du jetzt wirklich vor Gott kniest oder nicht, darfst du dir überlegen. Aber im Bild gesprochen, auf deine Knie, um Gott anzubeten und zu sagen, Herr, mit dir will ich leben, das ist mein Leben. Mach du, verwandel du, sei die Kraft meines Lebens in jedem einzelnen Moment. Ich will überhaupt gar nichts machen ohne dich. Das ist der Ort, was Leben mit Gott heißt. Und jedes Mal, wenn du diese Grunze, wenn du das verlierst, und irgendwas denkst von, ich mach mal oder ich habe gute Ideen, bin zu motiviert und so, dann verlierst du das, worauf es eigentlich im Kern ankommt. Und deswegen sagt Josua erstmal, hey, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, weil ihr jetzt denkt, wir wollen es und wir sind voll on Hype und jetzt läuft alles, sondern ihr braucht ihn da dazu. Und dann sagt er ihn aber gleichzeitig mit, indem wir dann Gott beschreibt. Danach sagt er, denn es ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes angenommen hat. Er sagt ihnen nochmal, wisst ihr eigentlich, zu welchen Bedingungen ihr in diese Aussage sagt, wenn ihr zu Gott sagt, ja, dir will ich nachfolgen, dann heißt es, zu der Zeit damals hieß es, wir gehorchen Gott. Wir halten uns an das, was er sagt. Und wenn wir das nicht tun, dann wird uns Gott auch bestrafen. In diesem Kontext ist dieser Bund vom Volk Israel reingestellt. Der Bund, der bei Mose begann, dieser Deal mit den Geboten. Ihr haltet die Gebote und ihr bekommt Segen. Und das Ganze, und deswegen ist die Situation auch schon wie so ein Spotlight zu Jesus hin, das Ganze ist eingebettet darin, dass das Volk Israel, die in seiner ganzen Geschichte immer wieder merkt, sie schaffen es einfach nicht. Sie bekommen es nicht selber hin. Sie versagen immer wieder. Und dann handelt Gott auch so. Und spiegelt ihnen das. Hey, wenn ihr nicht zu mir gehört, dann stehe ich, wenn ihr nicht auf mich hört, wenn ihr nicht treu zu mir lebt, dann, dann gebe ich euch auch dahin, in die Hände von anderen. Und das Buch des Volkes, das Richterbuch, ist eine einzige Geschichte davon. Gott verlässt den Herrn, geht zu irgendwelchen anderen Göttern, schreit wieder zu Gott, Gott kümmert sich, sie verlassen den Herrn wieder und es taucht so viel Trauriges auf. Und es war dieser Deal, unter dem das Volk Israel stand. Um in diesem Deal zu lernen, es braucht was anderes. Wir schaffen es alleine nicht, dem Herrn zu dienen. Wir brauchen jemanden. Und deswegen steht im Neuen Testament bei Paulus im Galaterbrief, dass das Gesetz ein Erzieher auf Jesus hin ist. Und wenn du versuchst und du denkst, du kannst es so hinkriegen, wie Gott es will, und du schaffst es alleine, irgendwie vor Gott gerecht zu werden, dann ruft dir dieser Text zu, nein, 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 du kannst dem Herrn nicht dienen. Das funktioniert nicht. Weil Gott will dich ganz, ohne jeden Abstrich. Er liebt dich in der Art, dass er sagt, der Ort, wo du hingehörst, ist ganz bei mir, da geht's dir gut. Und deswegen will ich, dass nichts anderes du neben mir hast. Dieses Eifernde von Gott, dass er dich ganz will, ist gleichzeitig das Liebevollste, was Gott dir geben kann, weil bei ihm der wunderbarste und schönste Ort ist. Und wie gut ist es an der Stelle, dass wir halt in der Zeit leben, wo wir wissen, Jesus kam, oder? Zu der Zeit von Josua hatten die nur verschiedene Verheißungen hin, dass das irgendwann mal kommen wird. Dass diese Unfähigkeit von den Menschen, dass es darauf eine Lösung geben wird. Wir heute wissen, wie die Lösung ist. Nämlich Jesus. Der an den Punkten, wo es dann eigentlich heißt, er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Und er wird sich gegen euch wenden und euch Böses antun. All das hat am Kreuz Jesus getroffen. Alles Böse, alles Schlechte, jedes Gericht. Deswegen war Jesus am Kreuz verflucht, hässlich, so dass man ihn gar nicht mehr anschauen kann, weil er das schlimmste und hässlichste Wesen war, das je existiert hat, weil die Sünde der ganzen Welt auf ihm lag. Er war Vergewaltiger, Völkermörder, Kinderschänder, Betrüger, Heuchler. Jesus wurde all das. Und jede einzelne Strafe davon hat er getragen. Er wurde so dunkel, dass man sich's überhaupt nicht vorstellen kann. Deswegen schreit er so erbärmlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es das gottloseste Wesen dort am Kreuz wurde, das die Welt je gesehen hat. Obwohl er davor herrlich, rein und göttlich war. Deswegen hatte Jesus so Angst vorm Kreuz. Und nicht, weil der Foltertod körperlich schlimm war, sondern weil er seine Göttlichkeit eingetauscht hat in den hässlichsten, sündigsten und schrecklichsten Zustand, den es gibt. Und deswegen können wir richtig dankbar hier an der Stelle sein, dass eben Gott uns schon den Vorhang geöffnet hat und wissen, wenn auch wir sagen, wir können dem Herrn nicht dienen, dann dürfen wir sagen, aber mit Jesus geht's, weil er trägt es, wo wir daneben liegen. Und jetzt ist es so, dass in deine persönliche Hingabe, so wie das Volk Israel aufgefordert wurde, sich Gott hinzugeben, in deine persönliche Hingabe können sich ja die gleichen Lügen einschleichen. Wie ich schon gesagt habe, so ein Freizeithype. Und du denkst, jetzt sieht Hingabe aus, dass es immer so float oder so. Dass es immer so cool läuft und immer so einfach ist. Oder du hast irgendwelche falschen Vorstellungen, was Gott von dir will und was Hingabe bedeutet. Und ich mache dir so Mut, immer wenn es in deinem Leben so düster wird oder du über dich selbst verzweifelt bist oder du so denkst, oh, warum läuft es nicht und so weiter und so fort, dann überleg dir immer, warte mal, ist es die Hingabe, die Gott von mir will oder habe ich mich irgendwie täuschen lassen, kam da irgendwie was Falsches rein, habe ich mich irgendwie belügen lassen und meint Gott eigentlich eine ganz andere Hingabe. Die echte Hingabe kommt aus den Versen, die wir gerade schon hatten, vor und diesen Step beschreibt Josua dann ab Vers 23. So tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua: Dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sichem Fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die beim Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge sein gegen euch, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Nachdem Josua sichergestellt hat, willst du zu Gottes Bedingungen, sagst du wirklich, ja, ich will Gott ganz gehören, ich gebe mich ganz in seine Hände, mit allem, was das heißt. Er ist die Nummer eins, ich überschreibe mich ihm alle Rechte, alles, was mir gehört. Ihn allein will ich anbeten. Dann sagt er, okay, gut. Nachdem er geprüft hat, meinst du es wirklich ehrlich, Volk Israel? Geht es dir nicht nur um einen weiteren Hype? Geht es dir nicht nur, dass du da irgendwas rausziehst? Machst du das nicht leicht werden? Und dann sagt er, okay, gut. Wenn du dieses Jahr hast, dann machen wir den Schritt richtig fest. Wie ein Vertrag, der geschlossen wird. Und so ist deine persönliche Hingabe an Gott auch. Es ist eigentlich im Kern einfach eine Willensentscheidung. Ja, Herr, ich will ganz dir gehören. Ich gebe mich ganz dir hin. Was immer du willst. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns immer bewusst sind, was das eigentlich heißt. Wir haben so krass viele biblische Beispiele, die uns aufzeigen, was das heißen kann. Das heißt, ja Gott, ich gebe dich dir hin. Auch wenn das für mich viel Leid bedeutet und mein Körper irgendwann übersät ist von Narben, so wie der von Paulus. Ja Gott, ich gebe mich dir hin, auch wenn ich für meinen Glauben hingerichtet werde, wie Jakobus. Ja Gott, ich gebe mich dir hin, auch wenn es für mich heißen würde, wie von Glaubensgeschwistern in Rom, die im Kolosseum verbrannt, von Löwen verfleischt wurden und andere schlimme Dinge. Ja Gott, du hast alle Rechte. Und wenn du mir meine Gesundheit nimmst, weil du willst, dass ich dich in einem Krankenzustand ehre, ja. Und ja Gott, wenn du in 5 Tagen sagst, es war deine Zeit auf dieser Erde, du entscheidest. Und ja Gott, wenn ich keine Familie gründe auf dieser Welt, du entscheidest. Und ja Gott, was immer du willst, das bedeutet es. Volle Hingabe. Und manche von euch hier drin haben vielleicht auch schon Leid erlebt. Inneres Leid hat jeder schon erlebt, Kämpfe und Herausforderungen. Aber manche von euch haben auch äußeres, schlimmes Leid erlebt. Und in diesen Momenten kann es richtig schwer sein und auch ein richtiger Weg sein, sich da dran zu klammern. Ja, Gott, du weißt schon, was du machst. Weil manches ist so herausfordernd. Auch im Buch Josua ist manches herausfordernd. Denkt doch mal dran. Ihr hättet zu der Familie von einem von den 36 Männern gehört, die bei Ai erschlagen wurden. Einfach weil Aran missgebaut hat. 36 wurden erschlagen. Stell dir vor, du gehörst zu der Familie. Und du denkst so, ach, an was doch. Und jetzt ist mein Vater hier ermordet worden. Nur wegen dem. Oder stell dir vor, du bist ein Sohn oder eine Tochter von Achan gewesen. Und bist von diesem Volk gesteinigt und verbrannt. Aber du warst einfach nur Kind von dem Falschen. Oder stell dir vor, du wärst so ein junges Kind von einer Familie in Jericho und du stirbst einfach in diesem Gericht. Im Buch Josua begegnet uns so viel Leid, das nur ganz schwer zu erklären und nur ganz schwer einzuordnen ist, weil es unseren Horizont übersteigt. Und es kann auch in deinem Leben so kommen. Und deswegen 2 Gedanken, die hier so zentral und wichtig sind. Erstens, Gott sagt zu Menschen, ein Mensch darf einem anderen Menschen nicht das Leben nehmen. Und die Menschheit überträgt es auf Gott und macht Gott Vorwürfe, wenn eine Naturkatastrophe kommt, wenn schlimme Dinge passieren und so weiter und so fort. Aber Gott ist der Herr des Lebens. Er darf entscheiden, wer lebt und wer nicht lebt. Und er sagt es uns, dass es gerecht und liebevoll macht. Das ist das Erste. Gott hat die Autorität, das zu machen. Und er weiß, was er macht, immer. Das Zweite ist, weißt du, Gott denkt ja alles vom Ende her. Und dieses Kind von Aaron, ich bin überzeugt, es wird mal vorm Thron Gottes stehen. Und dann wird es, nachdem Gott mit ihm als Richter gesprochen hat, sagen, ich wurde hier in purer Gerechtigkeit und purer Liebe behandelt. Und es ist das Schönste, was es gibt. Wir können nicht im abgeschlossenen Modus dieser Welt das Ganze andenken. Ganz vieles entscheidet sich erst, wenn wir im Ziel ankommen bei Gott. Und da klären sich ganz viele Dinge. Das heißt, egal was du in deinem Leben mal erleben wirst, ob das viel Leid sein wird oder nicht, irgendwann wird alles ausgeglichen. Deswegen wird das Gericht und das Ende, wenn Gott diese Welt beendet, immer so gefeiert, in den Psalmen zum Beispiel und an vielen anderen Stellen. Gott wird's gut machen, Gott wird's ausgleichen. Und wenn wir zu krass, und in Josua sind so viele Geschichten, wo einem genau das passieren kann, wenn wir uns zu krass reindenken, boah, was hieß es eigentlich konkret? Es ist ja so schrecklich, was da passiert ist. Dann braucht es immer diese größere Perspektive. Gott liebt diese Welt, jeden Menschen. Und jeder Mensch, der bei ihm ankommt, wird von ihm liebevoll und gerecht und gut behandelt. Es bedeutet, dich ganz Gott hinzugeben, bedeutet, egal was du vorhast, egal was du tust, egal welche Lasten du meinem Leben auferlegst. Es kann sein, du hast ein äußerlich absolut luxuriöses Leben. Rein vom Wohlstand, den wir haben, haben wir das alle im Vergleich zu der Welt. Es kann sein, du triffst den Partner, den du willst, die Partnerin und Familie und alles toll. Es kann aber sein, du gehst einen ganz anderen Weg. Weißt du, wenn du Gott diesen Vertrag unterschreibst und sagst, ich gehöre ganz dir, dann sagst du damit auch, ich vertraue dir, mach mit meinem Leben, was immer du willst. Und der Schritt, warum sollten wir denn sowas machen? Der Schritt klärt sich daran, ob du eben sagst, ja Gott, ich vertraue dir. Ja, du bist Liebe. Ja, ich gebe mich voll und ganz und mit allem, was ich bin, in deine Hände. Ich will nichts anderes anbeten, außer dich. Und ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube, dass du der gute Hirte bist. Und ich schaue auf Jesus am Kreuz und ich sehe da die tiefste Liebe, die es gibt. Und in diese Liebe gebe ich mich hinein. Wenn das auf dieser Welt Schönes bedeutet, nehme ich es aus deiner Hand und diene dir. Wenn das auf dieser Welt Schweres bedeutet, nehme ich es aus deiner Hand und diene dir. Was immer du vorhast. Und bevor wir nochmal auf diesen Vertrag zum Schluss zurückkommen, lesen wir noch kurz die letzten Verse von Josua, diese Hoffnungsperspektive. Weil wenn wir mit Gott laufen, dann dürfen wir wissen, irgendwann kommen wir am Ziel an. Vers 29. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb. Und dann werden noch weitere begraben und es wird deutlich, das ist jetzt so ein Wechsel, eine gewisse Generation ist gestorben. Es wird noch gesagt, dass das Volk Israel bei Gott bleibt, solange die Josua geprägt hat, noch leben. Und das Tiefe ist hier, dieser Abschluss ist so eine wunderschöne Formulierung, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. 17 Mal im Buch Josua wird Mose genannt und so gut wie immer wird er beschrieben mit Mose, der Knecht des Herrn. Josua wird nie so beschrieben. Und jetzt am Ende dieses Lebens ist er angekommen und als Würdetitel, wie auf seinem Grabstein steht, Josua, ein Knecht des Herrn. Zum ersten Mal diese Formulierung. Paulus verwendet diesen Würdetitel für sich selber. Ganz oft schreibt er, Paulus, Sklave, Knecht Jesu Christi. Natürlich weiß Paulus, dass er auch Kind Gottes ist. Und du weißt es auch, aber es ist so eine Würde für ihn, Gott dienen zu dürfen, sich ihm ganz hinzugeben. So wie es für Josua eine Würde war und er dann irgendwann am Ziel ankommt. Und wenn du diese grundsätzliche Entscheidung vor Gott triffst, natürlich bist du dann in dem Kampf. Du wirst immer wieder vergessen, dass du Gott brauchst. um über diese Welt zu tuckern. Und du wirst immer wieder dich davon blenden lassen, dass es dich nervt, dass du in so einem alten VW-Bus sitzt und deine Karosserie nicht besser läuft und so weiter. Und es ist ein lebenslanger Prozess, das anzunehmen, sich da reinzufinden und was es wirklich heißt, ein Leben in der Kraft Gottes zu führen. Aber solange dein Herz darauf bleibt, ich aber und mein Haus, du und da das Umfeld, wo du Einfluss hast, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So lange bist du an dem Ort, wo Gott dich will. Und so lange bist du gut und gesund unterwegs. Solange du das in echter Weise Gott sagst. Wenn du irgendwo hängst, verzweifelt bist und die Frage stellen kannst, habe ich Jesus lieb? Will ich ihm dienen? Gebe ich mich ihm hin? Dann kannst du sicher sein, alles klar, dann bist du auf jeden Fall schon mal gesund unterwegs. Und um alle Details drumherum kann man sich dann kümmern. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit für euch persönlich, das als Erinnerung festzumachen. Überlegt es euch, nicht zu schnell, ihr könnt auch drüber nachdenken. Josua zeigt es uns hier, ja, Jesus auch. Vielleicht habt ihr die Entscheidung für euch auch so klar. Seitlich von den Tischen, hier seitlich, da seitlich, für die rein und hier seitlich liegen so Verträge. Die könnt ihr einmal rumgeben, dass jeder einen hat. Und wenn du willst, du hast jetzt 1-2 Minuten, bevor wir zusammen in Anbetung gehen. Und ich mache dir Mut, es einfach durchzulesen. Und vielleicht ist es für dich eine gute Erinnerung. Vielleicht gehst du zum ersten Mal den Step so grundsätzlich, dass du sagst, dass du Gott über den Herr deines Lebens setzt, ihm alle Rechte, Wünsche, Pläne und Bereiche aus deinem Leben übergibst. Und warum das schon unterschrieben ist, da ist ja schon unterschrieben mit Jesus Christus, ist ein Bild dafür, dass du diesen Vertrag mit Jesus unterschreiben darfst. Deswegen bist du auch kein Vertragsbrecher mehr, weil Jesus mit seinem Blut mit unterschreibt. Und all das, wo du eigentlich dich nicht an den Vertrag hältst, sagt er, und ich hab's getragen. Und genau, ich mache dir Mut, dich dieser Frage zu stellen, ob du dich so grundsätzlich und mit allem, was du bist und hast, Gott hingeben willst. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns überhaupt einlädst in ein Leben so eng mit dir. Danke, dass wir als Kinder Gottes verwandelt sind. Und du siehst, es ist noch so schwer, über diese Erde zu gehen. Und in diesem Alten, was noch an uns dranhängt, die vielen Herausforderungen und so weiter. Aber danke, dass du mit deiner Kraft uns begleitest, dass dein Geist in uns wohnt. Führ uns rein in ein Leben aus dieser wunderbaren Kraft. Danke, wie viel du uns am Buch Josua und am Volk Israel zeigst über dein Wesen, deine Art. Und jetzt bitte ich dich, dass du jeden ganz persönlich da führst an diesem Punkt. Und zeigst, ihr zeigst, wo vielleicht Felder sind, die noch ganz grundsätzlich dir übergeben werden sollten, wenn man ganz mit dir leben will. Und so danke ich dir für diese Tage und danke dir, dass du das annimmst, wenn wir uns dir hingeben. Und wir preisen und ehren dich, Herr. Amen.